Könnt ihr euch noch an die Helden eurer Kindheit erinnern? Die Helden, die ihr bewundert habt? Ich hatte ein paar davon. Einer hieß Old Shatterhand, ein anderer hieß Winnetou. Michael Jordan habe ich geliebt und immer wenn ich auf dem Basketballplatz war, habe ich davon geträumt, so zu spielen wie er. Zorro fand ich auch richtig cool, so mit dem Pferd und seiner Maske. Und was ich denen allen so bewundert habe, war, dass denen immer alles gelungen ist. Die waren stark, die waren mutig, die waren beliebt und bewundert und sie waren halt da, wenn es drauf ankam. Sowas wie Ängste oder Selbstzweifel oder Versagen, das kannten die halt nicht. Und irgendwie dachte ich immer, boah, so will ich auch sein. Und bis heute wünschte ich mir, dass es so wäre. Ich kenne diese Sehnsucht aber auch in Bezug auf mein geistliches Leben mit Gott. Wenn ich von Biografien von Männern und Frauen lese, die Großes mit Gott erlebt haben und viel mit Gott auf die Beine gestellt haben, dann denke ich, Mensch, Wahnsinn, wie cool wäre das, wenn das auch von mir ausgehen könnte. Einer meiner Helden ist zum Beispiel ein Paulus. Wie viele Gemeinden hatten der bitte gegründet? Wie viele Städte und Landstriche haben durch ihn das erste Mal von Jesus gehört? Was hat er alles an Offenbarungen von Gott bekommen? Was für tiefe Gottesbegegnung gehabt? Mit wie vielen mächtigen Menschen hat der über Jesus gesprochen? Wie viele sind durch ihn zum Glauben gekommen? Auch wie viele Schüler und Nachfolger im Glauben hat er ausgebildet? Wie viele Bücher im Neuen Testament geschrieben, weil er halt war, wer er war? Wenn der heute in Berlin Pastor wäre, ja, dann hätte Berlin eine echte Chance, dass sie von Jesus hören. Dem hätte ich gerne beim Beten mal zugeschaut oder mich von ihm segnen lassen. So geistlich stark und fruchtbar zu werden wie ein Paulus, das wäre doch stark. So sehr das alles stimmt, was ich gerade aufgezählt habe und was Paulus tatsächlich auch ja, erfolgreich gemacht hat und so sehr er auch selber weiß, was er alles an Gaben von Gott geschenkt bekommen hat und das waren tatsächlich gar nicht so wenige bei ihm, so ist es doch interessant mal hinzuhören, dass wie Paulus über seine Stärke spricht. Und im 2. Korintherbrief, besonders im 12. Kapitel, spürt man, dass es da eine ganz andere Seite bei Paulus gibt, die nicht so offensichtlich zu sein scheint am Anfang oder an die man nicht sofort denken würde. Er sagt etwas über sich und wann er sich als stark vernimmt. Er formuliert es nämlich so im Spitzensatz. Er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich bin stark, wenn ich eigentlich schwach bin. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, wenn ihr das liest. Ich habe sofort meine Deutschlehrerin im Kopf, die hat das unterkringelt und Inhalt an die Seite geschrieben. So, weil das macht ja keinen Sinn. Wenn ich schwach bin, dann bin ich schwach, oder? Aber wenn ich stark bin, dann bin ich stark. Aber schwach zur Stärke, wie passt das irgendwie zusammen? Ihr könnt uns mal lesen, was Paulus da schreibt. Ich möchte euch aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 12. Kapitel, die ersten 10 Verse vorlesen. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott, er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt, schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. 3-mal habe ich schon den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Soweit Paulus und das Wort Gottes hier. Ich möchte mit euch reden, erstens über Paulus und seine Schwachheiten, zweitens den Grund seiner Schwachheit und drittens Gott in unserer Schwachheit. Paulus, dieser Apostel, dieser große Theologe, der so viel in seinem Dienst, in seinem ganzen Leben erreicht hat, der sagt hier ganz offen, also wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oder er sagt, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Paulus hat also mit Schwachheit zu tun. Und das kann ja auch erstmal voll irritieren, oder? Bei einer guten Nachricht, bei jemand, der so eng mit Gott verbunden lebt, beim Evangelium, wie wir es nennen, da stellen wir uns doch vor oder wir wünschen uns oder wir hoffen uns, dass wir doch endlich diesen lästigen Leiden und den ganzen Schwachheiten unseres Lebens aus dem Weg gehen können. Ihnen vielleicht zu entkommen oder vor ihnen zumindest wenigstens mal geschützt zu werden oder eben zu erleben, dass sie einem nichts mehr anhaben. Stattdessen bekommen wir von einem ganz großen Menschen unseres Glaubens gesagt, dass er sich seiner Schwachheiten rühmt. Ja, noch mehr. Er sagte ja fast, ich bin schwach und das ist auch gut so. Man möchte ja fast sagen, Mensch, braucht der Mann einen Arzt? Der bitte freut sich an seinen Schwachheiten. Und ich will noch mal betonen, hier steht nicht ein Anfänger des Glaubens. Hier redet kein Petrus 10 Wochen nach seiner Bekehrung oder eine Frau am Jakobsbrunnen 6 Monate nach ihrer Jesusbegegnung. Hier redet ein ganz langjähriger, ganz erfahrener Jesus-Nachfolger, der seinen Glauben sehr, sehr ernst nimmt, ganz grundsätzlich über sein Leben mit Gott. Und in Vers 10 zählt er auf, was er so alles erlebt. So trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Paulus leidet unter Schwachheit. Paulus hat mit Begrenzung zu tun. Er würde gerne mehr, er würde gerne anders, er würde gerne stärker, aber er kann nicht so, wie er will. Er kann nicht, wie er möchte. Er leidet unter Misshandlungen. Wie wir wissen, wurde er mehrmals ausgepeitscht. Da kommt auch viel im 2. Korintherbrief, was er alles erlebt hat. Situationen, von denen wir denken, es ist mehr als grenzwertig. Er muss immer wieder erlebt, wie Menschen negative Stimmung gegen ihn machen. Er muss erleben, wie Leute Lügen über ihn verbreiten. Er kennt das Gefühl, gedemütigt zu werden. Dann hat er mit Entbehrung zu tun, schreibt er hier. Er hat nicht, was er eigentlich braucht. Er kriegt nicht, was ihm gut tun würde. Er kann sich nicht vernünftig um sich kümmern. Er lebt mit Halbfertigem. Sondern noch Verfolgung und Ängste. Er schreibt in dem Brief, dass er Todesangst hatte. Dieser mutige Mann, der sonst so starke Mann, dem alles gelingt, der war so in der Sackgasse, so beeindruckt vom Leben, dass er Todesangst bekam, dass ihn Ängste ergriffen. Paulus hatte also Umstände, Situationen vor Augen, die ihn schwach machen und die ihn auch schwach aussehen lassen, von denen er sich am liebsten befreien würde, wenn er könnte. Und das kennst du und das kenne ich ja auch aus meinem Leben. Wenn wir könnten und wenn wir die Stärke hätten, dann würden wir uns am liebsten von all den Begrenzungen unseres Lebens befreien. Von all den Schwachheiten, von all den Knappheiten, von all den Druckthemen, von all den Stressthemen, ja von manchen Angstthemen und sie mit Stärke und mit Energie einfach bezwingen. Wir hassen es, wenn wir eingeengt sind. Wir hassen es, wenn wir nicht so können, wie wir wollen. Wenn wir nicht haben, was wir brauchen. Und wir ringen mit den Menschen, die sich uns so in den Weg stellen, die es uns schwer machen oder mit den Umständen, an denen wir nichts ändern können. Wir wünschten, wir hätten die Stärke, etwas zu tun, aber in der Realität haben wir sie nicht immer. Wir können es nicht immer so ändern, wie wir das denken. Und selbst wenn es so wäre, wir Christen nutzen ja die Stärke nicht, die wir haben, wie die Welt sie benutzt. Jesus hat uns zum Beispiel beauftragt, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Oder Paulus schreibt im 1. Korinther 4, wenn man uns beleidigt, und dann segnen wir. Verfolgt man uns, dann wehren wir uns nicht dagegen. Und wenn man uns verhöhnt, dann antworten wir freundlich. Manchmal macht es das komplizierter, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Macht es das Leben komplizierter, weil man nicht immer so kann, wie man vielleicht eigentlich wollen würde. Zweitens, was ist der Grund dieser Schwachheiten? Paulus hat interessanterweise eine Ahnung, ja sogar eine Antwort auf die Frage, warum er schwach ist. Und wer dafür sorgt, dass er sich so schwach fühlt. Und das ist ja schon mal was. In den ersten 4 Versen hat Paulus davon berichtet, dass er ganz besondere Erfahrungen mit Gott gemacht hat, richtige Offenbarungen Gottes hatte. Er war sogar bis im 3. Himmel, was auch immer das sein mag. Er war im Paradies, hat unaussprechliche Worte gehört. Und dann schreibt er in Vers 7, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen nichts einbilde und mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans schlägt mich. Was genau dieser Dorn jetzt ist, der irgendwie im Fleisch steckt, in dem so zu schaffen macht, das schreibt er nicht, aber er sagt, woher der Dorn kommt. Er sagt, es ist ein Engel des Satans, der mich schlägt. Für einen normalen Berliner hört sich das mega, mega strange an. Aber Paulus ist sich sicher, der Teufel mit seinen Engeln, der Gegenspieler Gottes, versucht, ihm Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ihn niederzuziehen, ihn niederzudrücken. Aus anderen Texten im Neuen Testament wissen wir auch von Jesus selbst, dass das Ziel des Teufels ist, uns fertig zu machen, uns zu zerstören. Aber dann sagt Paulus, es ist nicht nur der Satan, der hier regiert. Paulus sagt, auch Gott hat seine Hände mit im Spiel. Paulus ist sich sicher, dass ihm der Dorn gegeben ist, dass Gott ihm den gegeben hat, damit er nicht stolz wird. Damit er sich auf seine Offenbarungen nichts einbildet. Der Teufel, der wollte natürlich den Paulus oder das natürlich für sich ausnutzen. Das macht er ja immer. Entweder versucht er Christen, wenn sie besondere Erfahrungen mit Gott machen, in so eine Überheblichkeitsecke zu drängen, dass wir denken, wow, ey, ich und Gott, ey, Mann, sind wir dicke. Und boah, wenn die anderen doch auch nur wie ich und so. Und dann denken wir, wir brauchen die anderen nicht mehr, bis wir irgendwann nicht mehr klarkommen. Oder aber, der Teufel versucht uns so anzuklagen, unsere ganze Schuld und Sünde uns vor Augen zu führen, dass wir immer kleiner werden, bis wir am Ende denken, ach Gott kann uns eh nicht gebrauchen und irgendwie aufgeben. Das ist die Absicht des Teufels. Gott hat eine andere Absicht hier. Er möchte Paulus bewahren. Er möchte ihn nicht bewahren vor Stolz und Überheblichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber in unserer Zeit klingt, in unserer super individualistischen Zeit, klingt das ja auch irgendwie merkwürdig. Aber es ist richtig wichtig wahrzunehmen. Gott ist offensichtlich der Meinung, dass Demut wichtiger ist als ein unbeschwertes Leben. Dass es ist ihm wichtiger, dass du und ich demütig sind und ihn brauchen, als Freiheit von Leiden oder allen möglichen Schwachheiten. Er lässt lieber zu, dass du und ich mit diesem Leben kämpfen und dringen müssen und auf ihn angewiesen sind, als dass es uns einfach gut geht und wir auf den Gedanken können, ach, wir brauchen Gott gar nicht so. Paulus schreibt ja mal in 1. Petrus 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wisst ihr, Gott kann mit Stolz nichts anfangen. Gott kann mit Stolz nichts anfangen, denn es ist immer der Anfang vom Ende. Erst denken die Leute, dass sie was Besonderes sind. Danach denken sie, dass sie etwas Besseres sind. Und dann denken sie, ah, ich schaffe das Leben schon alleine. Ich brauche die anderen gar nicht. Ach, und Gott brauche ich am Ende auch nicht mehr. Stolz führt immer dazu, dass Leute denken, ich bin was Besonderes. Dann denken sie, dass ich bin was Besseres. Und am Ende denken, ach, die Leute, die brauchen sich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und Gott findet es so zerstörerisch, dass er bereit ist, dagegen etwas zu unternehmen. Gott kann dem Paulus die größten Offenbarungen schenken, die größten geistlichen Einsichten, ihm großen geistlichen Erfolg schenken, aber ihn gleichzeitig so an die Grenzen bringen, so an die Schwachheiten bringen, dass Paulus nichts anderes übrig bleibt, als ganz eng mit Gott verbunden zu sein, sich in ihm zu verankern, von Gott abhängig zu sein und in dieser Liebes- und Vertrauensbeziehung zu leben. Ja, und mit Gott verbunden zu sein. Ich bin jetzt selber nicht ansatzweise wie Paulus, aber ich kenne die Dynamik auch aus meinem Leben. Am gefährlichsten für mein geistliches Leben ist, wenn alles super läuft. Und je länger mein Zustand anhält, dass alles richtig gut läuft, desto mehr denke ich, läuft doch. Läuft doch. Gott, du kannst Urlaub machen. Oh, ich kann mal Urlaub machen von dir. Und so fange ich an, weniger zu beten, die Bibel ab und zu mal liegen zu lassen. Und ich denke schon, ich komme alleine klar. Man kann eigentlich die Tage zählen, bis ich nicht mehr klarkomme. Bis ich nicht mehr der bin, der ich eigentlich sein möchte. Aber es passiert mir immer wieder. Aber wenn dann Dinge in mein Leben kommen oder Gott es zulässt, dass ganze bestimmte Dinge passieren, dann bin ich schneller als mein Schatten wieder bei ihm und sage, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, hilf mir. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das klingt ja alles ganz nett, aber weiß Gott eigentlich, was er mir da zumutet? Weiß der, in welche Kämpfe ich bin? Weiß der, wie schwach und elend ich mich fühle? Was das für mich bedeutet? Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, der Text ist nicht die Erklärung für alles Leid und alle Schwierigkeiten deines Lebens. Nicht jeder schwere Umstand, nicht jedes Problem hat mit deinem Stolz zu tun oder dass du irgendwie mal stolz gewesen bist und Gott dir jetzt widerstehen möchte. Aber was stimmt ist, wenn etwas Wichtiges in unserem Leben nicht läuft, bekommt Gott ziemlich schnell unsere Aufmerksamkeit. Und wir fragen nach dem, was wirklich trägt. Wenn in meinem Leben Dinge passieren, die ich nicht hinkriege oder die mich überfordern, an die Grenze bringen, dann kommen in der Regel ganz schnell so die typischen Fragen in einem hoch. Wer bin ich eigentlich und wofür lebe ich und was zählt am Ende meines Lebens? Wenn alles in meinem Leben gut läuft, dann habe ich eigentlich mal dieses Selbstbild, dass ich denke, Mensch, ich bin der, bei dem es läuft. Ich kriege die Sachen hin. Bei mir läuft es doch offensichtlich. Schaut mal her, ich krieg's geregelt. Und dann bauen wir so unsere Identität und unseren Wert auf unsere Performance, auf unsere Leistung, auf das, was gelingt, auf das, was wir hinkriegen, auf das, was wir schaffen. Und weil sich das so gut anfühlt, wofür leben wir dann? Denn wir tun alles, um dieses Selbstbild zu erhalten. Wir tun dann alles für den äußeren Erfolg, für die Anerkennung, für die Zustimmung, vielleicht für den Applaus. Leute sagen, ey, gut, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Und was ist es dann, was am Ende zählt? Was die anderen über mich denken und was ich über mich selber denke. Und dass ich irgendwie gut dastehen möchte. So kann man natürlich leben, aber es ist ein hartes Leben. Denn wie sehr musst du dich immer wieder neu anstrengen, um erfolgreich zu sein im Außen? Wie sehr müsste deine Familie funktionieren, deine Kinder, deine Partnerschaft, deine Arbeitsstelle, deine Freundschaften? Weil wenn es nicht funktioniert, dann zerbricht ja alles auseinander. Wenn Themen aber ohne Umstände, Schwachheiten kommen oder wir an Grenzen sind, die wir nicht beeinflussen können, dann in der Regel gewinnen die Aussagen des Evangeliums, dann gewinnen die Wahrheiten Gottes auf einmal eine ganz große Relevanz. Und was für eine schöne Relevanz. Und dann machen sie den Unterschied. Denn dann entfaltet das Evangelium im Besonderen seine Kraft. Bei der Frage, wer sind wir, wird auf einmal nicht mehr so wichtig, was wir alles hinkriegen oder vielleicht nicht mehr hinkriegen, sondern wir erringen neu diese Botschaft, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir einfach seine geliebten, angenommenen Kinder sind, egal ob wir Sachen hinkriegen oder nicht. Aber freuen wir uns über diese einfachen Botschaften, dass wir geschaffen und berufen sind, erwählt und erkauft von Jesus selbst und dass wir ihm gehören, dass wir sein sind. Aber freuen wir uns, dass wir nicht unserem Erfolg gehören oder was andere Leute denken können, sondern dass wir Gottes Kinder sind. Und das breitet sich aus und dafür sind wir dankbar. Auch ändert sich dann schnell, wofür wir leben. Wir leben dann nicht mehr nur für den äußeren Erfolg und wie wir, was andere Leute denken können, sondern wir sagen, nein, stimmt ja, Jesus, ich möchte ja für dich leben. Ich möchte deine Dinge vorantreiben. Das, was dir wichtig ist, darum soll es doch gehen. Aber wir sind wieder bei uns und dem, was wir eigentlich wollen. Sich um die Dinge zu können, die Gott wichtig sind. Und was zählt denn am Ende? Es zählt nicht danach, ob ich alles erreiche, was ich mir erträumt habe, ob ich immer alles hinkriege, was mir so wichtig erscheint, Sondern was wichtig ist, merken auf einmal, nee, es ist doch Gott erzählt. Und dass ich aus ihm lebe und von ihm lebe und in dieser Vertrauensbeziehung bin. Und auf einmal merke ich auch, nee, meine Erfolge sind nicht wichtig, sondern dass ich mit Menschen unterwegs bin, die Gott an meine Seite gestellt hat und dass die mir zählen. Und auf einmal wird also einer Schwäche eine Stärke, weil wir auf einmal wieder wissen, worum es geht. Gott uns groß wird und wir sagen, ja, das ist es doch. Und Gott wäre dann ja auch nicht Gott, wenn er uns mit diesen Fragen und den ganzen Herausforderungen unserer Schwachheit alleine ließe. Es ist ja ganz typisch, dass der Paulus etwas erlebt, was so viele andere in der Bibel auch erlebt haben. Dass Gott ihm in den Kämpfen sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Vielen von uns wahrscheinlich die alte Luther noch so im Kopf. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn ich bin in den Schwachen mächtig. Gott erinnert den Paulus, alles was du brauchst, lieber Paulus, ist meine Gnade. Lass dir daran genügen. Ey, dass es dich gibt, ist doch schon meine Idee gewesen. Und dass du glauben darfst und zu mir gehören darfst, das ist Gnade. Dass ich dir treu bin, ist doch auch Gnade. Dass ich dich begleite und zu dir stehe, komme was wolle, das ist ein Geschenk meiner Gnade. Dass ich dich bisher mit allem versorgt habe, was du brauchst, mit Wohnung und Kleidung und Arbeit und Gemeinschaft und Kirche. Und dass du gesund bist und die Gaben einbringst, das ist doch Geschenk meiner Gnade an dich. Ohne das könntest du es gar nicht leben. Ich bin der dich bis hierhin gebracht hat und ich bin derjenige, der dich weiterführt. Ich bin dein Versorger. Ich bin der dich tröstet, wenn du verzweifelt bist. Ich werde dich begleiten und dich leiten. Die Gnade Gottes und die Treue Gottes gehören in der Bibel immer ganz eng zusammen. Ich werde dir treu sein und meine Gnade wird dich begleiten. Daran erinnert er den Paulus. Und dann darf er noch hören, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Dann komme ich in deinem Leben ganz besonders zum Zug. Ey, wenn du schwach bist heute Morgen hier, wenn du hier sitzt und merkst, ey, ich bin an der Grenze, ich kann nicht mehr, meine Kraft lässt nach, es wird viel zu mir von mir erfordert und es gibt Bereiche meines Lebens, da komme ich nicht einfach weiter, da möchte Gott mit seiner Kraft an dir wirken. Ich möchte dir helfen, jeden Tag aufzustehen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen und dir helfen, dich deinen Problemen zu stellen. Ich möchte an deine Seite kommen und sagen, ey, ich möchte dir meine Perspektive zeigen und meine Möglichkeiten zeigen. Ergreife meine Verheißungen. Ich möchte dir proaktiv an deiner Seite sein und dir Dinge möglich machen, dich aus verzwickten Situationen heraushelfen, dir neue Kraft für diesen Tag schenken. Kraft für Veränderung ermöglichen. Manchmal auch Kraft einfach auszuhalten und durchzuhalten. Vielleicht Kraft für einen Neubeginn. Paulus ist angeschlagen und er ist schwach. Und wenn er stark genug wäre, würde er am liebsten die Dinge für alles selber erledigen. Aber er weiß, wenn ich schwach bin, dann wirkt die Gnade und Kraft Gottes besonders an meinem Leben. Und das ist ja, was er eigentlich will, dass Leute sein Leben anschauen und sagen, schaut mal, die Gnade und Kraft Gottes, was er aus diesem Menschen gemacht hat. Wie mächtig Gott an dieser Person gewirkt hat. Und Paulus, ein Mann, ein Vorbild wird, was passieren kann, wenn die Kraft und Gnade Gottes einen Menschen verändert. Weißt du, das Ziel deines Lebens ist, dass Leute dich angucken und sagen, wer ist dieser Gott? Wie kann das sein, dass Gott aus diesem Menschen so viel machen konnte? Wie hat er das schaffen können? Wie hat er das aushalten können? Wie ist der so ein blühender Mensch geworden bei dem, was der alles erlebt hat? Was hat er einen Einfluss, obwohl sein Gabenprofil nicht gerade dem entspricht? Gott möchte an deinem Leben sich verherrlichen mit seiner Gnade und mit seiner Kraft, dass Leute merken, wow, Gott wirkt an diesem Menschen. Unsere Schwachheit ist so etwas wie die Landebahn Gottes, sich an dir und mir zu verherrlichen. Und bei Paulus ist es so tief gesagt, dass er sich darüber anfangen kann zu freuen. Der rühmt sich seiner Schwachheiten. Ich habe gefragt in der Vorbereitung, ob ich mich meiner Schwachheiten rühmen kann. Ehrlich gesagt, so weit bin ich noch nicht. Das weiß ich nicht, ob ich das schon hinkriege. Aber Paulus kann sich rühmen, weil er sagen kann, umso größer ist die Gnade und Kraft Gottes an meinem Leben. Und denkt nicht, dass ich das alles aus meiner Kraft schaffe, sondern er sagt, das ist, was Gott durch mich gemacht hat. Wenn du schwach bist, dann ist es die Landebahn, mit der Gott dich stark machen kann. Dann kann sich Gott an dir verherrlichen und das nimm doch mit für dich. Ja, Gott mutet uns manches zu, aber er tut es, damit wir eng mit ihm verbunden leben und dass er sich in unserem Leben verherrlichen kann. Amen. Wir wollen gemeinsam singen und Jesus anbeten, uns Wahrheiten bewusst machen. Wir wollen uns hinstellen und sagen, Jesus, danke für alles, was du mir geschenkt hast und ich will dir vertrauen für alles, was kommt. Wenn du im Moment selber an der Grenze bist, mit Schwachheit, mit Begrenzung kämpfst in deinem Leben und sagst, ich komme nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich habe die Lösung nicht, Jesus, ich brauche, dass du dich zeigst, dann möchte ich dich einladen, dass wir für dich beten. Hier vorne sind Segnungsteams, an der Seite sind Segnungsteams. Wir möchten einfach die Chance nehmen, für dich zu beten, dass Gott sich an dir verherrlicht und dass du von seiner Gnade und Kraft erfährst. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses Lebenszeugnis des Paulus, der so unglaublich viel erreicht hat, von dem wir bis heute Texte haben, die wir täglich lesen. Und ich danke dir für dieses ehrliche Bekenntnis, dass es nicht er selber war, sondern dass das deine Kraft und deine Gnade waren, die in ihm mächtig waren und die ihn ermöglicht haben, so ein geistliches Erbe zu hinterlassen. Und Jesus, wenn wir mit Schwachheiten zu tun haben, dann fällt es uns manchmal so schwer und wir ringen damit. Ich danke dir für die Erinnerung heute Morgen, dass unsere Schwachheiten Landebahn für deine Kraft und deine Gnade sein sollen und dass du dich verherrlichen möchtest an uns und uns zu Menschen machen möchtest, an deren anderen sehen, wie mächtig du wirkst und handelst. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht so tun müssen, als wenn wir mehr wären, als wir sind oder dass wir vor dir unsere Stärke zur Schau stellen müssten. Ich danke dir, dass wir wirklich so sein dürfen, wie wir sind, dass wir auch voreinander so ehrlich sein dürfen. Danke, dass du mit schwachen Menschen gut umgehen kannst, dass du dich schwacher Menschen nicht schämst und dass du dich gerade freust, wenn wir sagen, Gott, wir können dich, bitte hilf. Danke, dass du dich einladen lässt. Danke, dass du dann erst besonders gerne kommst. Danke, dass dir Demut so viel bedeutet, dass du nicht die Hochmütigen feierst, sondern dass du den Hochmütigen widerstehst, damit sie am Ende bei dir landen, zu dir kommen und bei dir Heimat und Zuhause finden. Amen.